In der heutigen Folge blicken wir auf die jüngsten Ereignisse rund um Grönland, auf die Auswirkungen der angedrohten Zölle für die Automobilwerte und was mit dem Blick nach vorne für die Branche jetzt wichtig ist. Darüber hinaus schauen wir auf eine nicht börsennotierte Bank, die es nach wie vor schafft, dem schwierigen Umfeld zu trotzen.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Christoph Bender
und Lukas Loker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Märkte kompakt, heute am 20.01.2026. Ja, es ist, glaube ich, exakt jetzt eine Woche her, kurz nachdem Marco und André, glaube ich, die es letzte Woche gewesen sind, angesprochen hatten, haben wir die neuen Allzeithöchststände im DAX gesehen. 25.507 Punkte, um genau zu sein. Heute Morgen bzw. gestern Abend sind es dann knapp 600 Punkte weniger, heißt konkret, es bleibt ein Minus von knapp 2% auf Wochenbasis stehen und wir haben einen DAX wieder unter 25.000 Punkte.
Da muss wohl irgendwas passiert sein.
Da ist was passiert. Schlusskurs gestern Abend 24.959 Punkte und auch heute früh, ich sehe es gerade, geht es zumindest erstmal wieder weiter nach unten. Die Amerikaner vielleicht nochmal ganz kurz, hatten gestern Feiertag. Du weißt es, Martin Luther King,
Martin Luther, glaube ich.
Ja.
Ne?
Ja, ja, genau. Und die Börsen waren aufgrund dessen dann auch geschlossen. Hier zeichnete sich bereits am Freitag so ein kleines Minus auf Wochenbasis in Höhe von circa 0,5% beim S&P 500 und ein Minus von circa 1% beim Nasdaq ab. Auch hier geht es heute früh erstmal nach unten. Ja, Lukas, dann mal wahrscheinlich direkt zu dir. Du hast es gerade schon angekündigt, da ist was passiert. Neue Eskalation zwischen Washington oder vielleicht vielmehr zwischen Trump und Europa. Was wir da am Wochenende gesehen haben und ein, zwei volkswirtschaftliche Daten sind auch noch gekommen in der letzten Woche.
Genau, und dann im Mittelteil habe ich noch einen Sektor mitgebracht, der besonders darunter gelitten hat, aber dazu später mehr. Ja, was gab es letzte Woche? Zum einen gab es Inflationszahlen aus den USA und zwar haben die Märkte das erstmal positiv aufgenommen. Diese lagen nämlich auf Erwartungen bei 2,7% und damit auf dem Niveau von Dezember. Wo wir dann gerade auch bei Inflation sind. Die Inflation in Deutschland wurde ebenfalls gemeldet. Diese kam am Freitag und lagen bei 1,8%. Ebenfalls auf Erwartung, allerdings nicht auf Vormonatsniveau, sondern tatsächlich 0,5% unter dem Wert von Dezember. Außerdem interessant für Deutschland, die IWF, also Internationaler Währungsfonds, erhöht die Prognose und prognostiziert ein Plus für Deutschlands Wirtschaftswachstum von 1,1%. Und somit soll Deutschland nicht mehr das Schlusslicht der G7-Länder
sein. Nach drei Jahren Rezession könnte hier tatsächlich mal wieder Wirtschaftswachstum stehen. Alles andere wäre auch traurig bei dem, was tatsächlich hier an Sondervermögen oder einfacher gesagt neuen Schulden.
Das nennen die dann auch als Grund. Gleichzeitig haben die aber auch gesagt, dass es mehr Gründe gibt, dass es nicht eintritt, als Gründe, dass es eintritt. Also war ein bisschen willkürlich auch.
Gucken wir mal, wo wir im einen Jahr bei landen
ja,
werden.
Ja, ganz genau.
Aber soweit die guten Nachrichten,
ganz
Lukas.
Genau.
Du hast den Spannungsbogen schön aufgebaut, aber jeder hat es auch mitgekriegt, was am Wochenende passiert ist.
Ich denke auch, das konnte man nicht mitkriegen. Viel relevanter nämlich dann die Nachrichten vom Wochenende aus den USA bzw. aus Washington. Und ja, wie wir es von Donald Trump dann auch irgendwie gewohnt sind, lag diese Information dann auch am Wochenende. Und ja, Donald Trump hat es im letzten Jahr bereits im Januar ins Leben gerufen. Es geht nämlich um den Kauf der größten Insel der Welt, Grönland. Dieses Thema entfachte gerade nämlich komplett neu und nimmt tatsächlich beunruhigend Fahrt auf. Es soll bereits nämlich ein Team in den USA geben oder in der US-Regierung, die den Wert der Insel beziffern sollen. Diese Schätzungen strecken sich tatsächlich von zwischen 12,5 Milliarden US-Dollar und 77 Milliarden US-Dollar. Es gibt aber auch Stimmen, die dann 90 Milliarden mal in den Raum geworfen haben. Und insgesamt ist es schon sehr, sehr schwierig, eine solche Insel irgendwo als Wert zu beziffern. Und um die Grönländer so ein bisschen auch zu entschädigen, gab es auch hier Ideen, irgendwo jeder Person, die auf der Insel ja gemeldet ist, zwischen 10 und 100.000 US-Dollar zu ja, schenken. Und
die Diskussion allein ist schon abstrus.
Also. Ja, ist Wahnsinn. Interessant ist tatsächlich die Tatsache, dass es solche Angebote in der Vergangenheit schon mal gab. 1946 gab nämlich der US-Präsident Harry Truman ein Angebot in Höhe von 100 Millionen US-Dollar ab. Damals wie heute ist das Interesse seitens Dänemark und Grönland nicht wirklich sehr hoch, denn schon damals haben sie sich dagegen entschieden und so haben sich dann auch die anderen Länder aus der EU dahinter versammelt. Und ja, jetzt gerade geht es viel weniger um die Absicht, diese Insel zu kaufen, sondern vielmehr um die Sorge, dass sich die USA vielleicht auch im Zweifel die Insel anders beschaffen könnte. Damit ist die NATO in Gefahr und so weiter und so fort. Aber Trump war auch nicht glücklich damit, dass sich die anderen Länder dahinter versammelt haben und hat jetzt dann entsprechend auch reagiert am Wochenende, und das war dann auch die Nachricht, und hat Zusatzzölle für alle Länder, die dem Verkauf nicht ohne weiteres zustimmen, verhängen. Darunter befindet sich dann natürlich auch Deutschland. Und starten soll das Ganze ab dem 1. Februar mit einer Erhöhung von 10%. Und wenn sich dann immer noch keiner dafür entschieden hat, das zuzustimmen, soll im Juni das Ganze nochmal um 25% erhöht werden.
Ja, ich glaube, das ist auch der große Unterschied zum April des letzten Jahres. Da hatten wir ja schon mal die Diskussion um Importzölle und so weiter. Und irgendwie geht es hier, glaube ich, auch deutlich um mehr als nur um irgendeine Handelspolitik. Bei so einer maximalen Eskalation, wenn es, glaube ich, dazu kommen sollte, ich glaube, da muss man so ehrlich sein und schon irgendwie sagen, es geht ja auch um die Zukunft der ganzen transatlantischen Beziehung insgesamt und auch die Zukunft der NATO, weil das, was du gerade gesagt hast, unterm Strich könnte da ein NATO-Land, ein anderes NATO-Land angreifen oder gegebenenfalls damit drohen, zumindest Teile davon zu übernehmen. Und irgendwie zeigt das schon, dass die Handelsstreitigkeiten noch irgendwie dann doch ganz weit entfernt davon sind, beigelegt zu sein.
Ja, neu ist tatsächlich dieser politische Ziele als Druckmittel, politische Ziele mit wirtschaftlichen Druckmittel kombiniert zu werden. Und das ist eigentlich eine Sache, die gab es so in der Kombination noch nicht. Und ja, tatsächlich will die EU dann ja auch reagieren und prüft aktuell Gegenmaßnahmen, entweder in Form von Gegenzöllen oder von einer bisher ungenutzten Variante namens Anti-Coercion-Instrument. Und vielleicht der Reihe nach, Gegenzölle, da ist die Rede von ca. 93 Milliarden US-Dollar auf US-Importe in die EU. Und die Variante der Anti-Coercion wurde tatsächlich, also es gibt es seit 2023 und wurde noch nie verwendet. Und hier wird gerade geprüft, ob man, weil man viel gezielter irgendwo irgendwelche Themen mit aufnehmen kann, wird hier der Zugang zu Ausschreibungen oder dem Handel mit Dienstleistungen eingeschränkt, weil die USA tatsächlich hier einen Überschuss mit der EU erzielt, was dann natürlich eher der USA schaden würde.
Ich habe nur heute früh schon gehört, dass der amerikanische Finanzminister wohl schon in Davos, da beginnt ja heute das Weltwirtschaftsforum, schon den Europäern gedroht hat, diesen Joker tatsächlich zu ziehen. Und ich glaube, das läuft sowieso darauf hinaus. Das war Mittwoch, glaube ich, spricht Trump in Davos, ne? Meine ich zumindest, dass da tatsächlich dann vielleicht der große Showdown kommen könnte und dann nochmal ein paar Äußerungen seitens des US-Präsidenten auch zu der ganzen Causa nochmal zum Besten gegeben werden. Das Thema wird uns auf jeden Fall die ganze...
Interessant ist ja auch, dass die Bevölkerung in den USA gar nicht mal so dahinter steht. Ich meine, irgendwas gelesen zu haben, dass 17% der Bevölkerung tatsächlich dafür wären, dass Grönland zu den USA gehört, der Rest nicht. Also ist auch nicht gerade die Menge, aber auch innenpolitisch, also in der eigenen Reihen, nicht nur bei den Demokraten, sondern auch bei den Republikanern.
Die Zustimmung nicht die größte ist.
Nicht die größte, genau. Also das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Aktuell belastet es dann tatsächlich eher die Börse. Und zu dem Sektor, der ihn darunter am meisten gelitten hat gestern, komme ich dann gleich noch. Aber der Rückblick ist, glaube ich, noch nicht zu Ende, oder?
Ja, ist er noch nicht. Es gab quasi leider, vielleicht muss man auch das dazu sagen, mal wieder nur eine Branche, die von diesen neuen Unsicherheiten dann profitieren konnte. Wenig verwunderlich, das war mal wieder die Rüstungsindustrie. Egal ob Rheinmetall, Renk, Hensoldt, allesamt mit relativ deutlichen Kurszuwächsen gestern schon. Und die haben mittlerweile, vielleicht auch ganz interessant, diese kleine Delle, die irgendwo im November, Anfang Dezember mal entstanden ist.
Rund um Friedensgespräche, da ging es dann immer.
Genau, mittlerweile wieder fast komplett ausgebeult und sind nahe der Allzeithöchststände. Also das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Für alle, wie gesagt, ging es gestern da auf jeden Fall nach oben, was Rüstung draufstehen hatte. Und wie immer, geopolitische Unsicherheiten bedeutet Flucht in Sicherheit. Und das bedeutet... Der Goldpreis steigt. $4,670 pro Unze gestern Abend. Und das bedeutet natürlich mal wieder neue Rekordstände bei Gold.
Silber hat, glaube ich, auch ein neues Allzeithoch.
Silber auch mit einem neuen Allzeithoch. Mhm. Und jetzt gerade sehe ich sogar, dass wir aktuell sogar über $4,700 pro Unze stehen. Also auch da geht es sogar heute Morgen weiter nach oben. Zeugt davon, dass wir so ein bisschen den Krisenmodus gerade wieder angeworfen haben. Ganz kurz noch ein Blick auf den Bitcoin. Hier ging es zwar bis zur Wochenmitte um über 6% nach oben. Nach dieser Nachricht vom Wochenende ist aber auch der Preis für einen Bitcoin wieder etwas zurückgekommen. Auch heute früh geht es nochmal runter. Aktuell, ja, ca. 91.000 US-Dollar. Damit ist das Plus der letzten Woche dann auch dahin. Und das zeigt durchaus das, Lukas, was wir beide hier auch zum Jahreswechsel nochmal festgehalten hatten.
Noch
anders
kein.
Als Gold, mhm. Genau, ist der Bitcoin nach wie vor zumindest noch keine klassische Krisenwährung. Und auch vielleicht nochmal ganz interessant, das habe ich gestern noch gelesen, der Rückgang gestern und auch heute ging auch auf eine Aussage einer der größten Investmentbanken aus den USA zurück. Ich weiß nicht, ob du das auch mitgekriegt hast. Der zuständige Analyst bei Jefferies, das ist nämlich eine große Investmentbank aus den USA, hat am Wochenende mitgeteilt, dass die Investmentbank den stark propagierten Bitcoin oder insgesamt Kryptowährung aus ihren Musterdepots gestrichen haben.
Ja.
Interessant hieran ist dann vor allem vielleicht die Begründung. Man begründet diesen Schritt nämlich mit der rasanten Entwicklung von Quantencomputern.
Ja, jetzt weiß ich auch. Ja,
und hiermit einher geht dann auch die Angst, dass die Verschlüsselungssicherheit von Kryptos vielleicht eher aufgehoben werden könnte, als bisher vermutet. Und auch nochmal interessant, die 10%, das waren nämlich die Gewichtung, die Kryptos bislang in diesem Musterdepot inne hatten, wurden ersetzt mit jeweils 5%
Gold und Goldminen.
Ich habe Gold und Silber gelesen, aber Gold und Goldminen mag auch sein.
Ich meine sogar Goldminen.
Auf jeden Fall ab in die Edelmetalle.
Ja, ja.
Lassen wir einfach mal so stehen. Lukas, du fängst an mit der Unternehmensseite. Du hast schon gespoilert gerade.
Ja, ich werfe tatsächlich mal einen Blick auf die Autoindustrie, denn dort kamen in diesem Jahr bereits schon einige Meldungen rein und die ich ganz gerne einmal zusammenfassen möchte. Allerdings auch die Meldung vom Wochenende schon hier die größten Wellen geschlagen hat. Aber ja, vielleicht der Reihe nach, die Automobilindustrie so rum, war letztes Jahr tatsächlich vom Chart her nicht ganz einig. Besonders belastet haben nämlich letztes Jahr das Thema Zölle, weshalb alle Werte irgendwo zwischen 15% und 25% abgaben, zumindest bis April. Dann gab es im Sommer allerdings eine Einigung und die Situation, klar, war sie schlechter, weil sich neue Zölle aufgemacht haben. Allerdings hatte man wenigstens Planungssicherheit und Klarheit und dementsprechend stiegen die Werte dann schon relativ gut und stark.
Ja, sodass zum Jahresrückblick, es waren nicht die großen Verlierer im letzten Jahr, sondern durch die Bank zumindest mit kleineren, teilweise auch größeren Plus-Vorzeichen.
Ja, jetzt habe ich hier unten, ich meine irgendwo, also zwischen 15% und 25% war auf jeden Fall alles dabei.
Ja, ja.
Also das zweite Halbjahr hat die dann so ein bisschen auch gerettet. Aber ja, wir haben gerade schon gehört, Zölle waren damals das Problem und die sind jetzt gerade neu aufgekommen und der Deal damals hieß 15% Basiszölle auf fast alle Waren und ich hatte das damals tatsächlich mal in einen Podcast eingesprochen und habe es dann auch nochmal rausgesucht und zwar damals das Management von Volkswagen dazu mehrere Szenarien aufgemacht, wie denn deren Marge unter welchem Zollsatz belastet wurde. Das heißt, bei einem Zollsatz von 15%, der ja aktuell noch gilt, ist die Marge um rund 1 Prozentpunkt zurückgegangen. Zur Einordnung, die Marge bei VW lag zu dem Zeitpunkt bei 4,7% und deswegen sprechen wir von einem Rückgang von knapp 22%. Abgeschlossen haben sie das noch deutlich schlechter, komme ich aber gleich zu. Die neue Situation sieht allerdings dann wie folgt aus. Ab Februar sollen 10% Zölle on top kommen, womit wir bei 25% wären. Das Management hatte damals ein Szenario mit einem Zollsatz von 27,5% aufgemacht. Ich glaube, weil es halt irgendwo auch in Diskussion war. Das hätte die Marge um rund 2 Prozentpunkte nach unten gedrückt, also gut 45%. Damit aber noch nicht am Ende, denn wenn im Juni dann die Zölle nochmal 25% steigen, dann lägen wir bei 50%.
Dann ist jetzt richtig.
Ein solches Szenario hat das Management zwar nicht aufgemacht, aber ich glaube, wir können uns alle denken, was mit der Marge dann passiert. Und das Problem nämlich bei den deutschen Autowerten ist nicht unbedingt ein Absatzproblem. Das ist tatsächlich sogar recht stabil, jetzt nicht stark steigend, aber auf einem Niveau, sondern ein Margenproblem. Und das dürfte sich natürlich durch die Nachrichten vom Wochenende dann nochmal deutlich verschlechtern. Bei VW
dann am meisten die tatsächlich dann auch in die USA exportieren. Ich glaube, genau. Deswegen BMW einer der großen Verlierer auch gestern gewesen.
Ja, sogar BMW einer der größten Gewinner sein müsste. Komme ich aber gleich sogar auch nochmal da was mitgebracht. Bei VW prognostizierte man nämlich ein Margenwachstum von 2,11% für das gesamte Jahr 2026. Also soll zumindest Ende 2026 die Marge bei rund 5,25% liegen. Und damit wissen wir auch, dass die Marge im letzten Jahr nicht unbedingt bei 4,7% abgeschlossen hat, sondern auch da insgesamt irgendwo bei 2, also knapp 3% lag. Besonders angeschlagen ist tatsächlich Porsche, denn Porsche hat einen Absatz von 30% in den amerikanischen Markt und hat tatsächlich keine eigenen Produktionsstätten da und ist somit doppelt belastet. Viel wichtiger bei Porsche bzw. bei eigentlich allen Autowerten ist der chinesische Markt und der schwächelt nämlich auch. Hier kam nämlich letzte Woche von Porsche auch nochmal eine Meldung, dass auch dieser Markt ja zusammengebrochen ist. Die Rede ist vom stärksten Einbruch seit der Finanzkrise. Nachfrageschwäche seitens der Chinesen und gleichzeitig ist auch da die Marge stark unter Druck. Vielleicht zur Einordnung, 2024 lag die Marge bei Porsche bei 14% und 2025 bei 1,47%. Das heißt, die Marge ist da eigentlich auch förmlich implodiert.
Deutlich zu wenig für eigentlich einen Anbieter aus dem Luxussegment.
Luxus, ne? Genau, wir sprechen hier von Luxus und diese Entwicklung ist dann auch im Kurs ersichtlich. Und gleichzeitig hat Goldman gestern auch nochmal, du hast es mir geschickt, eine Studie veröffentlicht zu dem chinesischen Automarkt und die Studie handelt davon, wie die chinesischen Autowerte gerade den europäischen Markt erobern und ganz spannend, dass da so eigentlich zwei Welten gerade stattfinden. Bleiben wir mal in den USA, du hast es gerade schon gesagt, gelitten hat nicht BMW, sondern die sind eigentlich am besten aufgestellt, denn rund 50% der Absätze in den USA werden auch in den USA hergestellt, weil die da halt schon die entsprechende Infrastruktur haben und ein Aufbau der Industrie in den USA ist tatsächlich auch eigentlich sogar erwartbar, da eine solche Planungsunsicherheit seitens der USA und seitens der Zölle dazu führt, dass die Produktion in den USA auch weiter ausgebaut werden muss. Und das liegt einfach daran, dass der Markt, also der amerikanische Markt, gerade jetzt, wo der chinesische Markt schwächelt, einfach viel zu wichtig ist, um ihn einfach links liegen zu lassen. Natürlich wird man sich vielleicht was anderes erhoffen, wo man sagt, Mensch, jetzt lauft doch da alle nicht hinterher, aber dafür sind die wirtschaftlichen Kennzahlen in den USA sogar noch deutlich besser.
Ich habe auch gelesen gestern, dass Mercedes ab 2027 nochmal deutlich die Investition in den USA forcieren will. Was auch
Sinn macht, ja. So, dann habe ich noch ein paar Nachrichten mitgebracht und zwar bei Volkswagen. Volkswagen prüft nämlich aktuell den Verkauf der Tochter Everlands, viel besser bekannt unter der Marke MAN, die LKW-Sparte Man Energy. Das Interesse für den Bereich ist tatsächlich sehr groß und man rechnet mit einem Erlös zwischen 5 und 6 Milliarden. Ein Schritt für die vereinfachte Konzernstruktur und den Fokus auf die Elektromobilität. Der Markt sieht das als notwendig an, allerdings nicht als ausreichend, also auch da erwartet man zumindest mehr. Dann habe ich noch eine Nachricht zu Daimler Truck. Nicht unbedingt ein Autobauer, aber sicherlich auch für alle Mercedes-Benz-Aktionäre interessant, die damals die Daimler Truck durch die Abspaltung erhalten haben. Daimler Truck hat nämlich einen Milliardendeal bekannt gegeben und zwar baut Daimler Truck gemeinsam mit dem französischen Militärhersteller Argus mit Q und ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, insgesamt 7000 Militärlaster über einen Zeitraum von 10 Jahren. Zumindest meiner Meinung nach interessant, da man Daimler Truck nicht wirklich als Profiteur der weltweiten Aufrüstung gesehen hat, aber irgendwie auch schon nachvollziehbar fast. Aber insgesamt muss man auch sagen, Daimler Truck liegt zwar seit Dezember rund 7,5% höher als im Januar, aber ist nicht so stark gelaufen wie die Autobauer. Seit Januar 25 bis Dezember 25 haben sie rund 7,5% gemacht, während die anderen halt alle irgendwo zwischen 20 und 25
zugelegt haben.
Liegt wahrscheinlich auch daran, dass gerade Daimler Truck auch nochmal Zahlen für 2025 gemeldet hat und da waren tatsächlich fast alle Kennzahlen schlechter als erwartet und gerade auch Umsatzrückgang weniger verkauft und dementsprechend sind da die Analysten gar nicht mal so optimistisch. Und jetzt habe ich genug zur Autoindustrie erzählt.
Ja, aber tatsächlich, es bleibt ja eine Schlüsseltechnologie, Schlüsselindustrie hier bei uns in Deutschland, die dann wahrscheinlich unter dieser Zollankündigung, so sie denn überhaupt kommt, so sie denn überhaupt rechtens ist, das wird ja auch nochmal spannend zu sehen sein. Der Supreme Court beschäftigt sich ja gerade in den USA damit, ob das, was an Zöllen auch im letzten Jahr verkündet wurde, überhaupt so statthaft ist. Aber es wäre schon die Branche, die am stärksten negativ davon betroffen
ist. Das Problem ist ja zum einen, dass die Marge darunter lastet, aber zusätzlich, dass die Absätze in den USA ja auch nochmal verschlechtern könnte. Genau. Das wäre doppelt schlecht. Weil ich habe heute Morgen noch irgendwo gehört, dass rund ja eigentlich fast irgendwo um die 90% der Amerikaner, die Mehrkosten zahlen, und das werden die auch nicht länger mit sich
machen. Der starke Euro, schwache Dollar tut sein Übriges, was den Export angeht. Also alles nicht gerade rosarote Vorzeichen.
Ja,
nee. Ja. Also soviel zu den Autos. Gehen wir nach Taiwan, zum weltweit und mit Abstand größten Chip-Auftragsfertiger, Taiwan Semiconductor. Wir hatten den Wert hier auch schon mal im Podcast gehabt. Das ist allein schon von der chronologischen Abfolge, glaube ich, deswegen interessant, weil Taiwan Semiconductor in der letzten Woche Zahlen vorgelegt hat, bevor dann ab der nächsten Woche die ganzen großen Tech-Konzerne ihre Zahlen zum vierten Quartal vorlegen werden. Und Taiwan Semiconductor gilt nun mal als einer der Schlüsselplayer im Bereich KI und ist unter anderem ja auch der wichtigste Zulieferer, zum Beispiel für Nvidia. Entsprechend groß war dann auch das Interesse und die Erwartung an die Zahlen, die dann letzte Woche vorgelegt wurden. Und man kann schon kurz zusammenfassen, dass Taiwan Semiconductor die Erwartung nicht nur erfüllt hat, sondern sogar relativ deutlich übertroffen hat. Heißt konkret, Rekordgewinn im letzten Quartal, mal wieder. Nettogewinn sprang um 35% auf 505,7 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind übrigens für die, die es interessiert, circa 16 Milliarden US-Dollar dann Quartalsgewinn im letzten
Quartalsgewinn.
Quartal. Ja, okay. Das ist Wahnsinn. Ne? Und das wiederum lag deutlich oberhalb des der Konsensschätzung, die bei circa 478 Milliarden Taiwan-Dollar gelegen haben. Und auch beim Umsatz ging es deutlich nach oben, plus 20,5% auf 1,046 Billionen Taiwan-Dollar. Und wie wir ja bereits im letzten Quartal schon gelernt haben, ist es bei der Vorlage der Quartalzahlen bestimmt nicht schlecht, gute Zahlen zu präsentieren. Wichtiger allerdings,
einen guten Ausblick zu haben.
Der Ausblick nach vorne, du sagst es. Und auch hier konnten die Schätzungen nochmal deutlich übertroffen werden. Der Umsatz soll hier nochmal weiter zulegen auf 1,13 Billionen Taiwan-Dollar. Das wäre dann nochmal wieder 40% mehr als im Vorjahr. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen für das, was gegebenenfalls ja dann von anderen Tech-Konzernen dann noch kommen könnte.
Ich glaube auch eines der Unternehmen, die beim Ausblick auch jetzt nicht immer so bullisch unterwegs sind, sondern schon eher da konservativ. Versuchen, eher konservativ zu schätzen und dann solche Ausblicke rauszuhauen, das ist schon echt Wahnsinn.
Ja, und man sieht also weiter diese extrem hohe und ungebremste Nachfrage nach KI-Chips. Und das ist auch, ich zitiere mal ganz kurz, ein Zitat von dem CEO, Y, so wird er wahrscheinlich ausgesprochen, die Nachfrage sei einfach so groß, dass sie weiterhin nicht befriedigt werden könnte. Und ein weiterer Satz von dem CEO in einer Telefonkonferenz für Analysten ist dann nochmal auf extrem positives Echo gestoßen. Da hieß es nämlich, ich zitiere mal wieder, die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz ist real geworden. Und Y bezog sich oder bezog dies einerseits auf die wichtigste Käufergruppe, nämlich die großen Chip-Entwickler, und andererseits aber eben auch auf deren Kunden, die mittlerweile verstärkt KI in ihren Geschäftsprozess einbinden. Ja. Und ich zitiere mal ganz kurz weiter, die KI-Anwendungen stoßen mittlerweile vom Bildschirm in die physische Welt vor. Sei es dann irgendwo in der Fertigung bei Industrieunternehmen, im Bereich des autonomen Fahrens hatten wir schon mal drüber gesprochen, oder in der Robotik, zum Beispiel humanoide Roboter ist auch immer wieder so ein Thema. Und Lukas, das war ja auch eine unserer Thesen, die wir zum Jahresende nochmal unterstellt haben. Es ist davon auszugehen, dass wir mit dem Einsatz von KI gegebenenfalls auch einen Produktivitätsschub in anderen Industriezweigen
Man sieht das auch ganz gut tatsächlich. Letztes Jahr eines der Jahre gewesen, wo ganz, ganz viele Unternehmen angefangen haben, für KI zu bezahlen in dem Geschäft. Also wir sehen es ja auch bei uns. Wir haben auch dieses Geno-GBT. Das wird ja mit Sicherheit auch nicht umsonst sein. Aber immer mehr Unternehmen, die da jetzt tatsächlich
monetär. Und das beantwortet in Teil dann auch die Frage, lässt es sich monetarisieren? Und wenn ja, wie schnell?
Und gleichzeitig auch mal so ein Vergleich in den unterschiedlichsten Branchen und gerade auch Versicherungen und der Dienstleistung. Wie viel KI im Oktober 2023 genutzt wurde in dem Bereich und wie viel KI-Tools jetzt im Oktober 2025 genutzt wird. Und das ist Wahnsinn, was das für eine Entwicklung hat. Und wenn die da jetzt auch noch alle anfangen, Geld für bezahlen, dann ist die Frage der Monetarisierung definitiv, sind wir da näher dran als noch vor einem Jahr.
Ja, eins, jetzt nehmen wir nochmal das Thema auf, was du am Anfang hattest. Stichwort Handelspolitik ist vielleicht nochmal ganz interessant, dass diese Vorlage dieser doch sehr guten Quartalzahlen inmitten eben von Unsicherheiten über diese weitere Handelspolitik von unserem lieben Herrn Trump auch kommen. Der hatte nämlich in der letzten Woche noch Zölle auf Halbleiter angedroht, konkret 25% auf bestimmte fortschrittliche Computerchips, die dann teilweise eben von Taiwan Semiconductor gefertigt werden. Begründet wurde das Ganze mit der nationalen Sicherheit und dem Ziel, die Abhängigkeit, ich zitiere hier mal, von ausländischen Herstellern, wie eben zum Beispiel Taiwan Semiconductor, zu verringern und die Produktion in die USA zu verlagern. Und auch das ist, glaube ich, nochmal ganz interessant. In dieser Verfügung hieß es nämlich, dass die USA derzeit nur etwa 10% ihres Bedarfs an Chips selbst herstellen, was sie dann eben natürlich stark von ausländischen Lieferketten abhängig macht. Und hierzu muss man vielleicht nochmal wissen, dass es zwar viele US-Konzerne wie zum Beispiel Nvidia, AMD oder Intel gibt, die zwar viele der weltweit genutzten Chips entwickeln, aber, das hatten wir ja schon ein paar Mal gesagt, die Fertigung, die erfolgt eben größtenteils in Asien, größtenteils halt durch Taiwan Semiconductor. Deswegen ist dieses Unternehmen auch so ein Schlüsselplayer in diesem ganzen Bereich der Digitalisierung. Ja, und wiederum ist dann vielleicht das auch der Grund, warum Taiwan Semiconductor ebenfalls angekündigt hat, weiterhin massiv, vor allem in den USA investieren zu wollen. Hier hat man bereits im letzten Jahr rund 100 Milliarden Investitionen angekündigt. Letzte Woche hat man dann angekündigt, gegebenenfalls nochmal bis zu 65 Milliarden für 3 Werke im Bundesstaat Arizona zuzusagen. Man hat zwar betont, dass bei diesen Investitionen ausschließlich der Kundennutzen im Vordergrund stünde, aber Lukas, du lachst schon. Ich würde schon mal sagen, dass hier mal gewiss ein nicht unerheblicher politischer Druck auch im Raum gestanden haben wird. Nichtsdestotrotz, die Börse hat die guten Zahlen auf jeden Fall ganz ordentlich gefeiert und sieht in Taiwan Semiconductor auch ganz klar einen der Hauptprofiteure der stark steigenden Nachfrage nach KI-Chips. Letztes Jahr waren es bereits 40% Kurszuwachs und nach der Vorlage der Zahlen kamen dann direkt nochmal 7% dazu letzte Woche. Und auch wenn es dann am gestrigen Tag so ein bisschen nach unten gegangen ist, bleiben da auf Jahressicht immerhin noch mal wieder satte 14% Jahresplus stehen. Und natürlich hagelte es auch reihenweise entsprechende Aufstufungen. Auch unsere DZ-Bank war dabei, hat das Kurs hier nochmal auf $400 hochgezogen. Das wären dann sogar nochmal weitere knapp 20% auf den aktuellen Börsenkurs. Gucken, wo da die Reise hingeht. Soll es gewesen sein zu Taiwan Semiconductor. Hoffen wir mal, dass es ein guter Vorbote für das ist, was dann vor allem ab der nächsten Woche
dann von den Tech-Konzernen wahrscheinlich die CapEx auch nochmal gestiegen sein. Wobei ich glaube, die Umsätze sind gar nicht so stark gestiegen, was dann eher dafür spricht, dass die CapEx entweder gleich geblieben sind oder, ja, ich bin mal gespannt.
Ja, und auch stabile Margen nach wie vor da sind. Das ist ja auch die große Frage.
Kommt da wird jetzt bei den Techies Druck auch ein bisschen mehr drauf geachtet. Wie haben sich die Margen entwickelt? Fängt das jetzt wirklich tatsächlich an, sich mal zu monetarisieren?
Ja.
Die CapEx waren ja damals eher so ein Bote, okay, die Leute glauben alle daran, aber jetzt ist es ja eher sogar ein negativer Punkt. Ja,
die große Frage, wie werden sie finanziert, die Investitionsausgaben? Genau. Auch da wird man drauf gucken. Kommen wir in die Region, Lukas.
Ja.
Und wie immer, wenn wir das ganze Jahr über nicht nur hier im Podcast, sondern als Bank über das ganze Geschäftsgebiet hinaus versuchen, Gutes zu tun, dann ist es, glaube ich, auch legitim, einmal im Jahr auch darüber zu sprechen. Das haben wir getan am 16.01.
Genau.
Jahrespressekonferenz, Lukas. Du hast gleich mal die Eckdaten und so viel sei gesagt, wir sind froh, dass wir eine Genossenschaftsbank sind, aber wären wir eine börsennotierte Aktiengesellschaft, wir wären durchaus eine kaufenswerte Aktie. Ich glaube, das wirst du gleich nochmal bestätigen. Sagen, ja. Wobei, ganz richtig ist es ja gar nicht, auch Sie können sich ja an uns als Bank beteiligen, Sie können einfach Mitglied werden, zeichnen Sie Mitgliedschaftsanteile. Auch das lohnt sich. Warum, Lukas? Du hast die Zahl.
Ein starkes Wachstum auch im letzten Jahr gehabt. Aber ja, der Reihe nach. Wir hatten am 16.01. Jahrespressekonferenz in Dülmen und werfen mal einen Blick auf unsere Zahlen, auf unsere auf unsere Bank im regionalen Teil. Und trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds im Jahr 2025 können wir eine tatsächlich positive Bilanz ziehen. Wir konnten eine steigende Kreditnachfrage in fast allen Bereichen, oder nicht fast, sondern in allen Bereichen verzeichnen und sehen dies tatsächlich auch als Zeichen unserer regionalen Stärke, also unserer Region. Und unsere Bilanzsumme lag zum Stichtag dann bei 5,16 Milliarden Euro. Das betreute Kundengeschäftsvolumen bei 11,1 Milliarden Euro und unser Betriebsergebnis vor Bewertung bei 54 Millionen Euro. Vielleicht noch mal ein paar Zahlen auch zu dem Kreditgeschäft. Im Firmenkundengeschäft wurden neue Kredite in Höhe von 862 Millionen Euro zugesagt. Insbesondere Treiber für das Ganze war der Bereich der erneuerbaren Energien. Wir auch schon immer auch mal immer wieder mal in den USA drüber gesprochen, dass da auch viele Unternehmen in dem Bereich investieren, trotz Donald Trump.
Ja.
Setzt sich hier tatsächlich auch scheinbar durch. Das Förderkreditgeschäft wuchs auf 1,05 Milliarden Euro und auch das Auslandsgeschäft und die Zahlungsverkehrsdaten waren oder entwickelten sich positiv. Im Privatkundenbereich, und das ist auch super interessant, gab es eine Belebung der Baufinanzierung. Aber vor allem für Sanierung und Modernisierung, der klassische Neubau blieb tatsächlich wegen hoher Kosten eher schwierig. Also überwiegend.
Ja, wir haben ja auch drüber gesprochen im Podcast. Heute haben wir es ganz ausgeblendet, fällt mir gerade ein. Zinsen, Zinsentwicklung, zumindest am langen Ende sind die Zinsen tendenziell auch eher gestiegen, als dass sie gefallen sind.
Ja.
Und das sind ja die Zinsen.
Und das bei den Preisen bei Neubauten, da gehen dann viele hin. Ich meine, es stehen immer mehr alte Immobilien auch zur Verfügung aufgrund des natürlichen Prozesses des Lebens und von daher wird dann da auch Geld investiert in die Sanierung, in die Modernisierung und das scheint auch gerade Trend zu sein. Und auch mit Blick auf unseren Bereich freuen wir uns auf inzwischen über 400 Millionen Euro betreute Kundengelder in unserer selbstgemanagten Vermögensverwaltung Invest Münsterland. Und Christoph, ich glaube, ein richtig guter Zeitpunkt an der Stelle, um auch mal einfach Danke zu sagen. Und du hast jetzt sogar noch ein paar Zahlen.
Ja, wir wissen, dass ja durchaus ein paar Hörer auch in der Vermögensverwaltung investiert sind. Ja genau, und ich habe zumindest mal zwei Zahlen noch rausgesucht, runtergebrochen hier aus Wertpapiergeschäft. Wenn wir gerade schon die Jahrespressekonferenz haben, dann können wir auch vermelden, dass der Bestand an Wertpapieren hier bei uns auch auf einem Rekordniveau liegt. Wir sind hier mittlerweile bei gut 2,3 Milliarden Euro. Auch nochmal, glaube ich, eine ganz beeindruckende Zahl. Und vielleicht hat dieser Börsen-Podcast auch entsprechend dazu beigetragen. Die Zahl der Aktionäre, insgesamt bundesweit ist sie gestiegen, aber auch hier bei uns in dem Geschäftsgebiet, können wir uns über mehr als 2000 neue Depotkunden freuen. Das vielleicht auch nochmal ganz interessant. Wie gesagt, vielleicht haben wir einen Teil dazu beigetragen mit diesem Podcast, weil das Plädoyer für die Aktie feuern wir hier, glaube ich, regelmäßig im wöchentlichen Rhythmus ab und werden auch nicht müde werden, das weiter zu tun. Sind wir, glaube ich, beim
Ausblick.
Ausblick?
Ja.
Ausblick, ja, es geht los mit der Berichtssaison. Das sei vielleicht an dieser Stelle nochmal gesagt. Es fängt so langsam an. Heute, gestern haben wir Feiertag in den USA, heute wird schon ganz interessant. 3M, Netflix, einer der ganz großen Tech-Konzerne. Da würde ich schon irgendwo
ist ja da gerade
mit dazu zählen. Genau, ja. Gucken, Stranger Things, ob seine Spuren hinterlassen.
Wobei die Aktie echt tatsächlich eher gelitten hat in den letzten Wochen.
Ja, seit der Übernahme von Warner Bros. Übernahme Poker, der noch da ist, genau. Ja. Dann haben wir am Mittwoch Johnson & Johnson. Als Beispiel Donnerstag eine Procter & Gamble, eine Intel, zwei große Medizintechnikfirmen, Abbott Laboratories und Intuitive Surgical. Über beide haben wir hier im Podcast auch schon mal gesprochen. LVMH, du hast gerade auch drüber gesprochen, vielleicht auch eine der Branchen, die unter dieser ganzen Zollankündigung, die da gegebenenfalls im Raum steht, auch nochmal leiden könnte.
Und jetzt heute Morgen kam ja die Info, dass Macron ihr diese Friedensveranstaltung abgesagt hat und deswegen Donald Trump mit 200% Champagner-Zoll droht. Das war heute Morgen, habe ich das irgendwo gesehen.
Ja.
Also LVMA
ist auch die Luxusgüter.
Auch gestern einer der großen Verlierer gewesen.
Wahrscheinlich treffen können, ganz genau. Eine Halliburton kommt morgen mit Zahlen, übermorgen mit Zahlen, wäre einer der Profiteure. Wir haben hier drüber gesprochen, über das ganze Thema Venezuela. Und am Freitag haben wir da noch eine Ericsson. Und dann geht es ab der nächsten Woche richtig ab, was die Quartalzahlen der großen Tech-Unternehmer angeht. Gucken wir kurz auf die volkswirtschaftlichen Daten, da seien zwei, drei Sachen nochmal hervorgehoben. Haben wir jetzt gleich die Verbraucherpreise nochmal für die Eurozone und jetzt gleich um 11 Uhr die Ergebnisse der ZTW-Umfrage und da wird sich dann bestätigen oder eben auch nicht, wie die aktuelle Lage in Deutschland vom Mittelstand von den deutschen Unternehmen eingewertet wird und wie vor allem auch der Blick nach vorne ausfällt. Und wir haben dann am Donnerstag nochmal Konsumausgaben in den USA. Und dann nochmal die PMIs für die Dienstleistungen und verarbeitendes Gewerbe am Freitag aus den USA. Also das soll es gewesen sein. Genug Stoff auf jeden Fall für die nächste Woche. Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Feedback gerne unter podcast@vrprivatebanking.de und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.